3. Im Maschinenraum des Digitalen. Die Screens aller Laptops, Smartphones, Tablets etc. bilden die gläserne Wand, in die wir, wie in ein Aquarium, in die digitale Welt hineinschauen. So zumindest die Illusion. Aber wie in manchen Großaquarien sich das Verhältnis umkehren kann, der Zuschauer also nicht mehr das Meeresgetier umschlossen ist, könnte es sein, dass wir, im Raum des Digitalen angekommen, die Welt da draußen durch die gläserne Wand all unserer Bildschirme betrachten. Obwohl wir uns noch vor ihnen befinden, sind wir doch schon hinter ihnen. Die Welt, was immer das sein mag, ist draußen. Sie ist der bizarre Rest, der noch nicht in den symbolischen Raum des Digitalen überführt ist. Wir sind bei den Geistern und haben uns mit ihnen eingeschlossen in den Schneewittchensarg der symbolischen Systeme, in dem der Tod am Leben und das Leben tot ist, in dem die Verheißung des Lebens, die organische Faktizität des Körpers, auf die symbolische Faktizität der digitalen Maschine übertragen worden ist. In der Maschine gibt es keine Singularität, keine Identität und daher auch kein Sterben, keinen Tod. Es gibt keine Verkörperung, damit auch nicht die Endlichkeit des Körpers, weder die Endlichkeit seines Daseins noch die Endlichkeit seines Vermögens. Wäre da nicht der blöde Rest? Wozu also ist der Körper da? Nach Turing, der von einer Maschine träumt, in die er hineingehen könnte, hätte der Geist ohne Körper nichts zu tun. Der Körper verschafft dem Geist etwas, wofür er sorgen und was er benutzen kann. Und da die Maschine und nicht mehr der Körper in den solchen Verhältnissen der Wohnort des Geistes, der Innenwelt ist, behandeln wir den Körper wie einen Gegenstand oder besser noch wie eine Knetmasse. Es ist also nicht mehr der Körper, der den Körper hervorbringt, sondern der Geist, die Maschine, bringt den Körper hervor. Die Ultima Ratio dieser Erzeugung ist das Klonen eines optimierten Körpers in der Hoffnung, mit den gleichen Eigenschaften ausgestattete Massenprodukte herstellen zu können. Reichsparteitag. Kommunismus, so hat Lenin gesagt, sei Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Das historische Bild, das wir dieser Formel unterlegen können, geht auf das eingangs erwähnte Bild der verkabelten Mönche zurück. Mit der Entdeckung der Elektrizität entsteht eine neue Masseformation, ein nationales Aggregat, eine Feldstärke, die sich über die Generalmobilmachung zu kollektiven Aktionen bewegen lässt. Tatsächlich ist die napoleonische Rekrutierung eine radikale Anwendung jenes elektrischen Schlags, der die Gesellschaften des 18. Jahrhunderts traf. Das Phantasma aller modernen Machtausübung. Folgerichtig ist die Botschaft des Code Civil radikal egalitär. Denn in der Masseformation kann es keine Privilegien mehr geben, nur die Entfernung jener Welt, die dem Aberglauben huldigt, dass eine moderne Gesellschaft im Ständischen verharren könne. Egalität, Fraternität und die Freiheit, im Körper und in der Bewegung der Masse aufgehen zu können. Trotzdem dauert es ein ganzes Jahrhundert, bis die Masse zu einer Form der politischen Ästhetik werden kann. In der Gleichschaltung des Volkskörpers wird das Kollektiv einem Willen untertan, mag der Machthaber wähnen, dass sein Wort Gesetz ist. Von links nach rechts gelesen, lässt sich das X ist gleich X hoch N als Ästhetik des Reichsparteitags, der Massenaufmärsche, als Phantasma eines Blitzkriegs begreifen. Mit der Digitalisierung geht nicht zufällig ein Denken in Populationen einher. Die große Naivität der Totalitarismen freilich liegt in der Annahme, dass die Entfaltung von Macht beliebig sei. Hitler, als Ausdruck einer Masseformation gelesen, ist kein x-beliebiger Irrtum, sondern der perfekte Resonanzkörper einer kollektiven Psychopathologie. War der Versuchsleiter im Jahr 1746, der die kleine Antenne berührte und seine Mönche in Zuckung versetzte, nicht nur der Auslöser der Massenbewegung, sondern wurde mit dieser Geste eingemeindet, hat man es 200 Jahre später mit einer Masseformation zu tun, die in der Psychopathologie ihres Führer und Personenkults ihren eigenen Untergang feiert. X hoch N ist gleich X. 0815. Was, wenn man den Einzelnen nicht mehr als Individuum begreift, sondern als Zufallspopulation, die genau auf einen Repräsentanten begrenzt worden ist, als Nullnummer, hinter der eine Geisterarmee aufscheint? Hier begegnen wir jenem modernen Gesellschaftswesen, das das Denken des 19. Jahrhunderts, den Homme Moyen, die Literatur, den Mann in der Menge, die Philosophie, das Mann getauft hat. Musste der Philosoph Kant die Sterbebücher der Stadt Königsberg noch einzeln durchgehen, um sein wahrscheinliches Todesdatum zu errechnen, verdankte sich das Geschäftsmodell der guten Lebensversicherung, der ersten Lebensversicherung überhaupt, der mechanischen Rechenkunst des Computerpioniers Babbage. Mit der Institution der Lebensversicherung verwandelt sich die politische Arithmetik des 18. Jahrhunderts, mit deren Hilfe sich die Fürsten ihrer Truppenstärke haben vergewissern können, zur Statistik, deren Sinn zuallererst in der kollektiven Abwehr jenes unweigerlichen Endes besteht, gegen das der Einzelne sich versichern zu können glaubt. So wird aus der Todesgewissheit die Lebensversicherung, jenes unsichtbare Band, das den Versicherungsteilnehmer mit den anderen Versicherten verbindet, wie die Drähte die elektrisierten Mönche verbunden haben. Geburt der Statistik und der Soziologie, all jener Disziplinen, die das Leben der Menschen nicht als endlose Varietät begreifen, sondern die Bande des Sozialen erforschen. Im Denken des 19. Jahrhunderts wird der Durchschnittsmensch zur Norm. Jede Abweichung wird als Störung betrachtet, die man mit Hilfe eines Fehler- oder Normalverteilungsgesetzes zu erklären hat. Dann, mit den Salven der Maschinengewehre vom Typ 0815, begreift die Gesellschaft, schockhaft geradezu, dass der Tod kein persönliches Geschehen mehr ist, sondern eine Form der angewandten Statistik. Der Tod des heroischen Individuums geht mit der Entfesselung des Massenwesens einher, das nun massenhaft stirbt und in wechselnden Charaktermasken und Rollen erscheint als Vater, Mutter, Steuerzahler, Befehlsempfänger, Arbeiter, preisbewusster Verbraucher, Urlauber, Swinger und so fort. Ich, sofern ich Zielgruppe bin, Aggregat, Flatrate-Kunde, x ist gleich x hoch n. Der Sprache folgend verstehen wir unter einer Handlung noch immer den Akt, bei dem jemand seine Hände im Spiel hat. Mit der Elektrizität aber wird die Handlung zur telematischen Manipulation. Zugleich lehrt sie sich im Sinne einer kollektiven Verantwortungslosigkeit aus. Wenn von den 5 Knöpfen, die den Stromstöß auf dem elektrischen Stuhl auslösen, nur einer funktionstüchtig ist, können sich alle Knopfdrücker gleichermaßen unschuldig wählen. X ist gleich x hoch n bedeutet, mein Knopfdruck, ob schon noch immer buchstäblich Handlung, löst sich von mir ab. Er wird zur abstrakten Maßnahme, bei der ich nur mehr als austauschbares Exekutivorgan in Erscheinung trete. Handeln, ohne es gewesen zu sein, Charakteristikum der modernen Moral. Auf diese Weise kann man sich stets damit herausreden, dass, wenn man dieses oder jenes nicht selber tut, es ein anderer tun wird. Oder umgekehrt, man entschließt sich zu dieser Maßnahme, weil einem ansonsten ein anderer zuvorkommen wird. Der Verflüchtigung der Handlung korrespondiert auf der anderen Seite ein Ermächtigungsgesetz, eine Konzentration gesellschaftlicher Macht, die jedes Maß übersteigt. Die Taten des Mafia-Boy, der mit einem Denial-of-Service-Programm namens Rivolta die Webseiten großer Konzerne lahmlegte, zeigen in aller Unschuld, dass der gesellschaftliche GAU keine politische Handlung mehr sein muss, sondern ein Schulbubenstreich sein kann, noch nicht einmal mehr ausgelöst von einem Knopfdruck, sondern über einen Timer. So löst sich nicht nur das Verantwortungsgefühl auf, sondern entfernt sich die Wirkung des Aktes von ihrem Urheber in einem räumlichen, aber auch zeitlichen Sinn. Im Internet, das einen neuartigen, verflochtenen Handlungszusammenhang aufzeigt, ist die Intervention eines Nutzers, insofern sie sich global verbreiten kann, ein gesellschaftlicher Vorgang. Jeder Akt eine Weltpremiere, ein Weltende. Das Internet ist das Programm der elektrisierten Mönche, ein Humanprozessor. Marktpenetration. In der Logik der Massenproduktion gibt es einen Versorger, der eine entsprechende Menge von Konsumenten mit ein und demselben Produkt beglückt. Begreift man ein solches Konsortium als Machtaggregat, erkennt man hier unschwer ein Nachglühen feudaler Strukturen. Hier herrscht eine streng vertikale Herrschaftsarchitektur, bei der dem CEO jene Bedeutung zukommt, wie sie die Könige in den nationalen Monarchien eingenommen haben. Demgemäß fungiert der Firmenleiter als Repräsentant einer allgemeinen Nachfrage. Man erwartet von ihm, dass er die Bedürfnisse seiner Konsumentenschar zu lesen und entsprechend zu befriedigen weiß. Wie aber hat sich die Digitalisierung, deren Ziel in der Entfernung des Repräsentanten lag, auf die großen Kooperationen mit ihren kleinen Königen ausgewirkt? Nehmen wir die Telekommunikationskonzerne, die fast durchgehend Monopole im Staatsbesitz waren, so fällt die Antwort eindeutig aus. Denn mit der Heraufkunft des Internets hat ihre ehedem fast unbeschränkte Macht eine massive Einbuße erlitten. Doch wie war es möglich, dass ein gleichsam anarchisches, ungeregeltes Gebilde eine größere Effizienz erreichen konnte als ein straff organisierter, übermächtiger Trust? Mit dieser Frage berühren wir zwei Punkte, die sich nicht selten überlappen: die Open-Source-Logik und den Netzwerkeffekt. Wenn Linux als freie und gemeinsame Anstrengung einem Billionenunternehmen wie Microsoft Konkurrenz machen konnte, so zeigt sich, dass das Betriebssystem des Kapitalismus keinerlei zentraler Steuerungsinstanz mehr bedarf, sondern dass die gemeinsame Anstrengung einer weltweit agierenden Programmiererschar ein besseres und verlässlicheres Ergebnis hervorzubringen vermochte. Worin besteht die Überlegenheit eines solchen dezentralen Netzwerkes? Im Grunde ist die Antwort schon gegeben. Statt eines Oberhaupts ist das Netzwerk eine dezentrale Ordnung, besitzt es wie die Hydra 1000 Köpfe. Zudem sind, der allgemeinen Mobilmachung folgend, die alten Grenzen eingerissen. Weil in der Logik der Firma nur der entsprechende Repräsentant zu einer bestimmten Handlung autorisiert, so kann im offenen Netzwerk jeder etwas zum Gelingen beitragen. Die alte Grenze zwischen Produzent und Konsument ist eingerissen, das Firmengeheimnis gelüftet. Der entscheidende Unterschied aber, der das dezentrale Netzwerk zu einer sehr viel mächtigeren Einheit macht als die klassischen Machtaggregate, hat damit zu tun, dass hier exponentielle Faktoren ins Spiel geraten. Robert Metcalfe, der Erfinder des Ethernets, das unseren ganzen Äther durchdringen soll, hat das Gesetz aufgestellt, dass der Wert eines Netzwerkes proportional zur Anzahl der Nutzer im Quadrat steigt. Oder als Formel gefasst, der Wert ist gleich n mal n minus 1 geteilt durch 2. Mit dieser Frage berühren wir zwei Punkte, die sich nicht selten überlappen, die Open-Source-Logik und den Netzwerkeffekt. Wenn Linux als freie und gemeinsame Anstrengung einem Billionenunternehmen wie Microsoft Konkurrenz machen konnte, so zeigt sich, dass das Betriebssystem des Kapitalismus keinerlei zentraler Steuerungsinstanz mehr bedarf, sondern dass die gemeinsame Anstrengung einer weltweit agierenden Programmiererschar ein besseres und verlässlicheres Ergebnis hervorzubringen vermag. Worin besteht die Überlegenheit eines solchen dezentralen Netzwerks? Im Grunde ist die Antwort schon gegeben. Statt eines Oberhaupts besitzt das Netzwerk wie die Hydra 1000 Köpfe. Zudem sind der allgemeinen Mobilmachung folgend die alten Grenzen eingerissen. War in der Logik der Firma nur der entsprechende Repräsentant zu einer bestimmten Handlung autorisiert, so kann im offenen Netzwerk jeder etwas zum Gelingen beitragen. Die alte Grenze zwischen Produzent und Konsument ist eingerissen, das Firmengeheimnis gelüftet. Der entscheidende Unterschied aber, der das dezentrale Netzwerk zu einer sehr viel mächtigeren Einheit macht als die klassischen Machtaggregate, hat damit zu tun, dass hier exponentielle Faktoren ins Spiel geraten. Robert Metcalfe, der Erfinder des Ethernets, das unseren ganzen Äther durchdringen soll, deshalb der Name, hat das Gesetz aufgestellt, dass der Wert eines Netzwerks proportional zur Anzahl der Nutzer im Quadrat steigt. Oder als Formel gefasst, weil ist gleich n mal n minus 1 geteilt durch 2. Kann es in einem Netzwerk von 5 Mitgliedern zu 10 Verbindungen kommen? So sind in einem Netzwerk von 25 Mitgliedern bereits 300, in einem Netzwerk von 1000 Mitgliedern 499.000 Verbindungen möglich. Erweitert sich das Netzwerk auf 500.000 Mitglieder, so liegt die Zahl bei kaum mehr vorstellbaren 125 Millionen Verbindungen. Beziehen wir dies auf unsere Formel und halten uns zudem vor Augen, dass das Gleichheitszeichen als prozessierte Lichtgeschwindigkeit aufgefasst werden kann, sehen wir, dass Metcalfes Formel sich auf das hochgestellte n bezieht. X hoch 5, also ein Netzwerk mit 5 Nutzern, x hoch 25, x hoch 1000. Wächst die Potenz, so wächst auch die Zahl der Verbindungen, und zwar nicht linear, sondern exponentiell. Das Netz, das sich auf N-Knoten verteilt, ist um ein Vielfaches dichter gesponnen und viel widerstandsfähiger als jede traditionelle zentralperspektivische Herrschaftsform. Aufgrund dieser Kommunikationsdichte sind Verbreitungsformen möglich, die alle Planung, ja alles intentional überschreiten. Selbst eine randständige Information kann sich im Maschinenraum des Digitalen zu einem Weltereignis auswachsen. Genau hier liegt die große Anziehungskraft der sozialen Netzwerke, die nichts anderes als aus Netzwerken gesponnene Netzwerke sind. Gesellschaftskörper. Lange schon ist der Körper als Maschine gedacht worden, als Uhrwerk zu Zeiten der Aufklärung, Dampfmaschine zur Zeit der Industrialisierung, als elektrische Maschine zur Zeit elektromagnetischer Kommunikation, als elektronische bzw. digitale Maschine im Computerzeitalter. Bei letzterem ist er Maschine und ihre Hervorbringung zugleich. Er ist nicht mehr mit dem Geist identisch, sondern mit sich. Wird der Körper erst einmal seiner Singularität enthoben, mutiert er vom individuell ausgeformten Wohnort des Geistes zum Experimentierfeld des in der Maschine sich austobenden kollektiven Geistes. Er verliert seine Identität und lässt sich nach Belieben personalisieren. Da er singuläre, schicksalhafte Verkörperung verschwindet, kann er im großen Maße öffentlich und im Wettbewerb ausgesetzt werden. Auch dies führt dazu, dass er immer produktförmiger und gleichförmiger wird. Um sich dennoch zu unterscheiden, wird er geschmückt, verziert, modifiziert, personalisiert. Make yourself a better place. Aber eigentlich ist er als Körper verschwunden. Als Fotografie, als Post wird er auf seine äußere Gestalt hin überprüft und abgeglichen, konfektioniert. Als Objekt der Medizin wird er zu einem symptomatischen Geflecht, dessen Wechselwirkung im Digitalisat schneller und einfacher und letztlich als öffentliche Sache überprüft, kontrolliert und gewartet werden können. Der Körper ist auch insofern verschwunden, als er einem Gesellschaftskörper dient, der wiederum als Geist der Maschine zu denken ist. Deshalb, nicht seiner individuellen Lebenszeit wegen, soll er sich gesund halten. Deshalb auch werden alle Körperfunktionen, alle Funktionen seines Begehrens öffentlich bis zum Exzess. Ob es die immer gleichen Variationen der Pornografie sind, Darmgeplauder, Fitness-Talk oder das zeremonielle Kochen in visuellen Medien, das Workout-Geschwätz oder das Drama von Schönheitsoperationen, der Körper wird zur Disposition gestellt und erscheint als solcher im medialen Display, im eigentlich öffentlichen Raum. Auf Pixelgröße zerrieben, verwandelt er sich zum Gesellschaftskörper, zum geistigen Eigentum der Maschine.